Liebe ZuhörerInnen des NEG Outside Zone Talks, wir haben uns heute mit dem Spiel gegen das Washington Football Team beschäftigt, mit der Vorstellung der Offense, mit der Performance der Defense und wir haben am Ende auch darüber diskutiert, wie gehen wir denn jetzt eigentlich mit den restlichen Spielen um. Viel Spaß bei der Folge, Go Niners!
Der NEG Outside Zone Talk, presented by Empire Chronicles. Touchdown 49ers.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des NEG Outside Zone Talks zum Spiel der 49ers beim Washington Football Team, beziehungsweise ja, zu Hause gespielt haben ja offiziell wir, aber ja, ich glaube für beide Teams war es kein echtes Heimspiel, die 49ers wieder in Arizona angetreten, am Ende das Spiel mit 23-15 verloren, stehen jetzt bei einem Rekord von 1-6 zu Hause, in Anführungsstrichen zu Hause, wenn man das so sagen kann. Und ja, die Playoff-Hoffnungen gehen langsam aber sicher flöten. Und wir wollen heute ein bisschen über das Spiel reden, über die Auswirkungen, wie ihr das kennt von uns, wie jede Woche. Und dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Das ist einmal der Thorsten. Guten Abend, Thorsten.
Hallo, guten Abend.
Und einmal der David. Guten Abend, David.
Einen lieben Gruß in die Runde.
Ja, es war eine, ja, ich weiß nicht, was es gestern war, wie ich das beschreiben soll. Es war harte Kost auf jeden Fall, footballtechnisch insgesamt. Also zumindest habe ich so wahrgenommen. Es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, tatsächlich da gestern immer wieder auf den Bildschirm zu starren und zu schauen, wie eine der beiden Offenses es nicht schafft, den Ball zu bewegen. Also insgesamt das ganze Spiel ja doch in meinen Augen auf einem relativ niedrigen Niveau gewesen, irgendwie nie so ein richtiger Spielfluss aufgekommen auf beiden Seiten. Am Ende geht Washington als Sieger vom Platz mit 23-15, führt jetzt sogar irrsinnigerweise die NFC East an. Ich weiß nicht, Thorsten, wie hast du es gesehen? Die Leistung von Washington, glaube ich, sollte bis auf, sage ich mal, die Defense-Leistung, glaube ich, keinem anderen Team so wirklich Sorgen machen, oder?
Da bin ich auch völlig bei dir. Also das war gestern ganz, ganz schwere Kost. Hat mich so ein bisschen an das Spiel letztes Jahr erinnert. Das war genauso schlimm, dass da damals diese Regenschlacht. Ja, also das war von gar nichts. Also von beiden Seiten ganz schlecht, fand ich. Es war eher eine Qual, da hinzuschauen. Erst habe ich gedacht, irgendeiner hatte gestern gesagt, oh, das hoffentlich wird wohl mehr Punkte geben als letztes Jahr. So nach dem ersten Viertel habe ich gedacht, oh, das kann aber auch sein, dass es nicht mehr wird, weil ja, offensiv war es eine Katastrophe und eigentlich von beiden Seiten. Wenn man schaut, wir kommen bestimmt noch drauf, wer ja die Punkte gemacht hat, dann sieht man, dass beide Offensiven da nicht so wirklich Football gespielt haben. Also ich fand es auch sehr, sehr schlimm und es passte irgendwie. Weiß ich nicht, irgendwie die ganze Situation war, glaube ich, dann auch schon mit dem ersten Spielzug vorbei, als ich dann wir die erste Verletzung wieder bekommen haben, als sich Samuels verletzt hat. Und ja, weiß ich nicht, ganz schlimmes Footballspiel fand ich. Ich weiß nicht.
David? Verletzung von Debo, die wirft natürlich den Gameplan dann im allerersten Play des Spiels überhaupt dann komplett über den Haufen. Und ja, also mir ging es da auch ähnlich. Also es war schon harte Kost heute Nacht mal wieder. Was aber dennoch ein Fakt ist, dass man trotzdem bis ins letzte Viertel hinein und auch bis in die letzten Minuten herein eigentlich trotzdem immer noch die Chance hatte, dieses Spiel zu gewinnen. Und das hatten wir jetzt doch auch in mehreren Spielen. Und das sehe ich dann halt echt so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite haben wir die Situation, die wir haben, und was ihr auch gerade angesprochen hattet, aber ich finde trotzdem immer noch den Fakt, dass wir auch in solchen Spielen, auch wenn Washington jetzt natürlich zugegebenermaßen nicht, also die kommen eventuell in die Playoffs, ja, aber dort werden sie höchstwahrscheinlich dann nicht weit kommen. Und du hast es auch gerade angesprochen, Thorsten, dass wir darüber ja auch noch sprechen werden, wer denn überhaupt gepunktet hat für das Washington Football Team. Das war die Defense und das war halt der Kicker. Die Offense hat nicht einen einzigen Touchdown fabriziert. Und ich würde da schon einen einzigen Spieler hervorheben in dem Spiel mit Chase Young. Der hat ja schon sehr, sehr stark und vor allen Dingen sehr, sehr auffällig agiert und hatte am Ende so ziemlich alles, was man als Spieler seines Formats so abräumen kann, hat er alle Stats gefüllt in mehrerlei Hinsicht. Also der war ja omnipräsent und das hat man ja auch mal wieder bei Mainz gesehen, dass er dann doch von ihm auch sehr eingeschüchtert war.
Ja, kann man sagen, Young hat uns alt aussehen lassen, ne? Ja, das stimmt. Mainz hast du gerade erwähnt, aber ich denke mal, wir gehen der Reihe nach und wollen mal schauen. Oder was sagst du, Lars? Nicht nur, dass es ein schlechtes Spiel war. Die Offense, wollen wir damit anfangen? Oder?
Ja, ich hätte es jetzt vorgeschlagen tatsächlich, dass wir da noch ein bisschen genauer drüber reden, wie das abgelaufen ist in der Offense. Ihr hattet es angesprochen, ne, die Verletzung von Deebo Samuel direkt im allerersten Play. Du hast halt direkt an dem Play-Call schon wieder gesehen, was Kyle Shanahan eigentlich vorhatte. Den Ball auf Höhe der Line of Scrimmage an seine Playmaker verteilen. Ne? Deebo Samuel, da glaube ich, vorm Ende-Round war das Reverse oder sowas. Hat auch direkt für 9 Yards funktioniert, also das sah eigentlich ganz gut aus. Hat sich dann wahrscheinlich ein Hamstring gezogen, also irgendwie eine Oberschenkelzerrung oder sowas. Kurz dazu, ich glaube, damit ist er schon bei den Patriots, muss er damit vom Platz bei dem Spiel und hat dann auch 2-3 Wochen gefehlt. Also mich würde es nicht wundern, wenn er diese Saison jetzt endgültig raus ist. Ist natürlich sehr ärgerlich, aber da bin ich mittlerweile auch der Meinung, dann soll er sich lieber komplett regenerieren und dann nächste Saison angreifen. Ich weiß nicht, wenn man da halt so ein bisschen länger zu kämpfen hat mit einer Muskelverletzung, ich weiß nicht, wenn man Sport gemacht hat, kennt man das auch so ein bisschen zwickt das dann immer und wenn das dann auf einmal wieder aufgeht, dann hat man da auch ein bisschen länger was von. Deswegen, glaube ich, ist es dann wenig sinnvoll, ihn da irgendwie wieder überstürzt reinzubringen. Die Fußverletzung hatte er ja auch noch am Anfang der Saison, also ich denke, dass er diese Saison nicht mehr spielen wird. Außer das stellt sich jetzt heraus als, was weiß ich, kleine Verhärtung oder so nur, sodass es wirklich problemlos ist, ihn wieder reinzuschmeißen. Aber davon gehe ich nicht aus. Du hast es auch gesehen an seiner Reaktion, er hat direkt seinen Helm ausgezogen, sah ziemlich verärgert aus. Und du merkst ja auch selber, wenn jetzt da irgendwas ein bisschen schwerwiegender kaputt ist. Deswegen glaube ich leider, dass Samuel nicht mehr spielen wird und wir uns da irgendwie anders aufstellen müssen. Und ja, insgesamt, also zur Qualität des Spiels nochmal, ich habe, wir hatten ja eben angesprochen, ganz schwere Kost, die das gewesen ist. Ich habe eine ganz interessante Nummer heute auf Twitter gesehen, oder 2 interessante Zahlen. Die Completion Percentage above expectations, also da geht es darum, wie wahrscheinlich es ist, dass ein Quarterback einen Pass anbringt. Und wenn dieser Wert im Minusbereich ist, bedeutet, dass die jeweiligen Quarterbacks oder der jeweilige Quarterback Pässe nicht angebracht hat, die er eigentlich hätte anbringen müssen, weil das Fenster sehr weit offen war oder weil es ein sehr einfacher Pass war. Und wenn du da eine Percentage über 0 hast, das heißt, du hast mehr Prozent der Würfe angebracht, als sie normalerweise im Durchschnitt ankommen, ist das natürlich gut. Und gestern Alex Smith war bei minus 18,6 und Nick Mullins bei minus 12,1. Und ich meine, das ist schon eine Ansage, wenn beide Quarterbacks von beiden Teams so sehr im Minusbereich sind, da kann man sich, glaube ich, denken, was das qualitativ für ein Spiel war, was man da gesehen hat. Glaube ich, müssen wir jetzt nicht noch länger besprechen. Das war insgesamt auch wirklich für mich auch so ein Spiel so ein bisschen auf Preseason-Niveau. Du hattest irgendwie gar nicht das Gefühl, dass da irgendwann mal so ein vernünftiger Drive entstehen kann. Also ganz hartes Spiel gewesen. Und ich glaube, wenn wir dann ein bisschen näher auf die 49ers zu sprechen kommen, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als mal wieder über die Offense zu sprechen und mal wieder leider, so leid es mir tut, über die Performance von Nick Mullins zu sprechen. Der, so habe ich es, glaube ich, zumindest eben rausgelesen, auch fast gebencht worden wäre nach seinem Pick 6, den er geworfen hat. Kurz vor Ende des dritten Viertels war es, glaube ich. Da ist die Uhr sogar noch runtergelaufen. Da habe ich mich auch gefragt, warum man da noch unbedingt ein Play machen musste bei 2-2. Da steht er in der Pocket. Der Checkdown steht mit Kyle Juszczyk rechts in der Flat. Mindestens 2-3 Sekunden wartet der Corner eigentlich nur darauf, dass dieser Pass geworfen wird. Mullins sieht keine andere Option, als den Checkdown dann doch zu werfen. Und der Ball wird dann returned. Ich glaube, zum 23-7 war es in dem Fall am Ende. Und ja, an dem Punkt war es, glaube ich, eigentlich gegessen, das Spiel. Kyle Shanahan sogar gesagt, dass er kurz davor war, Nick Mullens rauszunehmen. Dann aber der Drive danach uns zurückgebracht hat ins Spiel zum 23-15. Und wir dann wirklich am Ende noch, ich glaube, insgesamt viermal mit dem letzten Drive, also mit dem allerletzten Drive, wo nur noch eine Sekunde auf der Uhr war, viermal die Chance hatten zu scoren und viermal es nicht geschafft haben. Und ja, David, die Frage an dich gerichtet. Ich glaube, Nick Mullens, so langsam muss man sich, glaube ich, auch Gedanken machen, dass er nicht nur nicht die Lösung ist auf QB1, sondern dass man vielleicht so langsam auch mal die Zukunft des gesamten Quarterback-Raums überdenkt, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich finde zumindest gestern bei dem Spiel gegen Washington muss man das Passing-Game dann vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle nicht nur an Mullens betrachten, sondern wenn wir uns Kendrick Bourne angucken, der hatte ja am Ende auch, ich glaube, 4 oder 5 Drops, wovon mindestens 3 absolut fangbar waren. Und wenn so eine Dinger dann auch gefangen wären, die auch alle irgendwie zum neuen First Down geführt hätten, dann wäre das Spiel vielleicht auch in eine andere Richtung gekommen. Aber nichtsdestotrotz gebe ich dir da recht. Es sind wieder Würfe dabei gewesen, die er überworfen hat, die er auch zu kurz geworfen hat. Dann dieses Play of Juszczyk, was du gerade angesprochen hast. Wobei ich da finde, also erstens ja, den hat er so gespielt und da hat der Corner drauf gewartet. Aber Juszczyk läuft halt auch genau in dem Moment des Passes halt los. Und der wäre auch gar nicht an Juszczyk angekommen. So. Also der hätte ihn dahin gepasst, wo er in dem Moment stand. Aber da hat die Kommunikation auch einfach nicht gestimmt. Und ne, er hatte ja schon 260 Yards, aber er steht jetzt in der Saison bei 10 Touchdowns und 10 Interceptions. Und in seiner Karriere, die Spiele, die er gemacht hat über die anderen Saisons, halt ist er bei 23 Touchdowns und 20 Interceptions. Das ist halt schon echt für Kyle Shanahans System halt absolut nicht gewinnbringend. Also weil darüber haben wir an anderer Stelle auch schon gesprochen. Du brauchst gewisse Verlässlichkeit in Shanahans System. Das hattest du in anderem Kontext ja heute auch schon mal erläutert, Lars. Und das kann einfach nicht funktionieren, wenn wir da so ein Quarterback haben und vor allen Dingen im Passing-Game das einfach nicht funktioniert. Wir müssen natürlich Brandon Ayuk jetzt wieder hervorheben. Der hat das gut gemacht. Der hat zumindest auch Bälle gefangen, die ein bisschen unrealistischer waren, auch bei der Pass-Interference, die dann gekommen ist, den er trotz Kontakt vor dem Catch bekommen hat. Also der macht eine grundsolide Saison, ist jetzt bei 660 Yards und der profitiert natürlich auch von der Wide-Receiver also Situation bei uns, dass er da ordentlich Erfahrung sammeln kann und an dem werden wir auch noch viel Spaß haben. Aber der alleine bringt es dann eben nicht. Und die Tight Ends haben meiner Meinung nach auch gestern nicht so performt, wie wir uns das vorstellen. Auch Jordan Reed kann ich mich noch an einen Drop erinnern, wo er dann auch ziemlich sauer auf sich selbst vom Spielfeld gegangen ist und wusste, dass es auf seine Kappe genommen werden konnte. Und also wie willst du da auch vorankommen mit deinem Passing-Game und mit deinen Play-Calls, die ja schon irgendwie gestimmt haben? Aber du kannst in der aktuellen Situation leider nicht mehr rausholen. Und um es zusammenzufassen, ja, die Diskussion oder der Diskussion müssen sich Kyle Shanahan und John Lynch in der Offseason jetzt einfach stellen. Wie bauen wir nicht nur oder wie sind wir auf der QB1-Seite ausgestattet, sondern welche Spieler sind dann auch im Endeffekt unsere Backups? Und dann nützen auch die Stats von Nick Mullens nichts, dass er irgendwie die meisten oder dass er mit in den ersten 15 Spielen immer über 200 Yards geworfen hat, wenn am Ende halt diese Interceptions und diese unsicheren Würfe immer wieder auf der anderen Seite da ihm entgegenstehen.
Ja, ganz kurz noch dazu, was du gerade angesprochen hattest, David. Diese Turnover-Probleme, das hatte ich heute intern in der Gruppe einmal noch eingeworfen. Mullens hat jetzt 15 Starts. 5 Siege, 10 Niederlagen. CJ Beathard übrigens bei 10 Starts 1-9, also spricht, glaube ich, auch Bände, was da so die Qualität angeht und warum man den dann auch nicht gebracht hat gestern, trotz der ganzen ja, Misserfolge, die gestern Mullens hatte. 22 Turnover, Nick Mullens in 15 Starts, also mindestens einen Turnover pro Spiel. Er hatte 8 von 15 Spielen, in denen er mindestens 2 Turnover hatte. Und er hatte insgesamt von diesen 15 Starts nur 3 Spiele, in denen er komplett turnoverfrei geblieben ist. Und siehe da, genau in den drei Spielen haben die 49ers gewonnen. Ich glaube, alle erinnern sich an das Spiel gegen die Raiders. Das letzte Battle of the Bay, 34-3, der erste Start von Mullins. Da war es so, dass er nicht einmal den Ball an den Gegner abgegeben hat. Hat man 34-3 gewonnen, das Spiel. In der gleichen Saison, ich weiß nicht mehr, ich glaube Woche 15 war es, gegen die Seahawks in Overtime. Da hat er auch keinen Turnover produziert, der hat man ebenfalls gewonnen. Und eben in Woche 3 dieser Saison gegen die Giants war es, glaube ich, da hat er auch gestartet und hat man auch gewonnen, ohne dass er einen Turnover gemacht hat. Und da sieht man eben für mich, dass dass ein Quarterback in der Offense von Kyle Shanahan, solange er keine Fehler macht, und ich finde, gestern waren es einfach, also es ist halt was anderes, wenn du einen Downfield-Shot nimmst und dann eine Interception wirfst. Okay, es kann passieren, ja. Aber wenn du halt in der Red Zone den Ball fumbelst oder so einen dummen Wurf wirklich machst wie gestern, dann kannst du am Ende nicht gewinnen. Und so viele Fehler kannst du dir einfach nicht erlauben. Die 49ers hatten gestern, glaube ich, 120 Yards mehr als Washington. Die hatten fast, ich glaube, 9 First Downs mehr, insgesamt 21-12. Und in den wichtigen Momenten hat der Quarterback der Niners halt eben den Ball abgegeben. Oder ich glaube, bei Third Down waren wir auch extrem ineffizient. Das reicht einfach nicht, ne? Und so gerne ich ihn als Typen habe und so sehr ich ihm den Erfolg wirklich gönne von Herzen, so langsam muss man eben auch hinterfragen, ob das wirklich auch für die Backup-Rolle reicht, ne? Weil wirklich, ich glaube, und das habe ich ja auch so schön auf Twitter gelesen heute mal, wenn die 49ers bei jedem Play einfach nur abgekniet hätten zum Beispiel, da hätten sie das Spiel am Ende wahrscheinlich gewonnen, weil Washingtons Offense einfach ähnlich schwach war oder unsere Defense ähnlich gut, aber darüber reden wir gleich noch. Und da sind solche Spiele wie gestern für mich einfach wirklich unverzeihlich und die 49ers müssen wirklich zusehen, dass solche Spiele einfach nicht mehr passieren, weil in deinem Super Bowl-Fenster darfst du nicht, auch bei so einer Leistung der Defense, aber wie gesagt, halt gleich dazu mehr, darfst du einfach nicht verlieren. Und man muss es einfach so klar sagen, wie es war, wie es ist. David, du hast es gesagt, klar, auch Kendrick Bourne hat Probleme gehabt mit Drops, auch Jeff Wilson mit einem dummen Fumble, keine Frage. Aber am Ende steht es und fällt es eben damit, was dein Quarterback macht. Und wenn der wie gestern da zweimal den Ball in absolut ungünstigen Situationen herschenkt und das dann sogar noch zu einem Touchdown führt für den Gegner, ja, so gewinnst du nicht.
Ja, das stimmt. Da gebe ich vollkommen recht. Und die eine Sache möchte ich gerne noch ergänzen. Wenn dann halt auch noch dazu kommt, dass wieder richtig dumme Strafen auch in der Offense dazukommen durch irgendwelche Holdings oder ne, Bourne hatte dann auch wirklich noch einen richtig blöden Fallstart, der einen dann wieder zurückwirft. Und wenn du dann eh schon so anfällig bist und inaccurate wirfst und dann nochmal 5 oder 10 Yards wieder zurückkommst und dann ist es aber schon der Second oder der Third Down, dann kannst du das vergessen.
Ja, ich habe auch das Gefühl, der wird immer unsicherer. Also wenn ich je länger das Spiel dauerte und du hast in die Augen geschaut, da hast du gesagt, oh Gott, ich muss den Ball jetzt wieder nehmen und hoffentlich werde ich nicht schnell genug los. Ich hatte letztens mit ein paar Jungs hier noch darüber gesprochen, über den Unterschied, weil wir reden ja schon die ganze Saison über die Quarterbacks, ob es jetzt Jimmy ist oder ob es jetzt Mullins ist. Und das sagt ja schon eigentlich aus, das, was du gesagt hast, Lars. Müssen wir uns Gedanken machen über unser gesamtes Quarterback-Core. Ja, müssen wir. Jimmy haben sie damals alle verflucht und möge gehen und lass doch endlich Mullins spielen. Jetzt sind alle die wieder da und rufen, oh Gott, Jimmy soll zurückkommen. Dass das wohl nicht die endgültige oder die perfekte Lösung ist für uns, dürfte ja wohl allen klar sein. Aber was ich damit sagen wollte, was mir aufgefallen ist, wenn Jimmy hinter der nicht guten O-Line steht, obwohl, würde ich auch noch was zu sagen, die waren dich gestern gar nicht so schlecht, wie gesagt. Er hatte schon Zeit genug, teilweise, ich glaube, einmal 7 Sekunden hat er den Ball gehabt und dann war er los. Ich habe bei Jimmy einfach ein besseres Gefühl, wenn er den Snap hat und für mich steht er sicherer hinter der Line und hat natürlich auch einen schnelleren Release. Aber das habe ich bei Mullins, habe ich das Gefühl, jedes Mal, wenn mir ein Passspielzug kommt, denke ich immer, oh Gott, ich verdrehe schon immer die Augen, hoffentlich kommt das Ding irgendwie an. Er wirkt mir einfach unsicher dahinter. So von der Ausstrahlung her, vielleicht bilde ich mir das nur ein, aber das ist so mein Gefühl. Und du sagtest es, hätte ja fast gespielt. Ich habe heute irgendwo gelesen, er hätte, glaube ich, auch schon den Helm aufgehabt und er sollte sich wohl noch warm machen. Und dann kam wohl dieser, der Anschluss, dieser Drive, den dann Mainz da noch gezaubert hätte. Und dann hat er wohl doch nicht gespielt, also Bethard. Obwohl, naja, über Bethard brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht unterhalten. Und ich denke mal, das ist eine der Baustellen, die wir angehen werden. Aber wie wir die lösen wollen, das haben wir ja an anderer Stelle schon mal besprochen, wissen wir natürlich nicht und ist auch die große Frage. Aber definitiv, an Quarterback haben wir ein Problem und wir sollten jetzt zusehen, dass wir die letzten Spiele rumkriegen und dann nach Lösungen suchen und finden.
Ja, eine Sache vielleicht noch zur Offense. Ihr hattet es jetzt ein paar Mal indirekt angesprochen, Thema O-Line. Ich denke, die linke Seite ist da eigentlich aktuell fast schon nicht ausgenommen, aber kann man da, glaube ich, nicht so ganz mit in die Konversation reinnehmen, weil also Trent Williams Woche für Woche auch bei PFF einer der stärksten, also da passiert gefühlt nichts über die Seite. Auch Laken Tomlinson hatte jetzt bei PFF zwar nicht so eine gute Grade, aber insgesamt muss ich schon sagen, gefällt mir das sehr gut, was da über die linke Seite kommt, aber alles, was dann rechts fernab vom Left Guard passiert, das ist die letzten Wochen wirklich, weiß ich nicht, nicht nur unterdurchschnittlich, das ist schon auch wirklich schlecht. Also das muss man einfach mal sagen. Ich glaube, die Statistik kommt jede Woche aufs Neue, dass die 49ers mit Abstand die meisten QB-Hits zugelassen haben. Und das, obwohl sie mit Quarterbacks spielen, die einen relativ schnellen Release haben. Garoppolos Release ist immer noch schneller als der von Miles, aber auch der wurde relativ oft gehittet. So ist es ja nicht. Also gab ja auch einen Grund, warum er sich am Ende verletzt hat. Und ich weiß nicht, da muss man sich vielleicht auch immer wieder vor Augen führen, was da eigentlich passiert ist. Ne? Also Weston Richburg, unser eigentlicher Center, den man ja nicht ohne Grund geholt hat und dem man nicht ohne Grund viel Geld bezahlt hat, der fehlt seit Woche 15 der letzten Saison, seit dem Saints-Spiel. Ben Garland, der das danach übernommen hat, fehlt auch. Ronis Grassou heißt er, glaube ich, ist auch verletzt. Aktuell spielt er Daniel Brunskill, der eigentlich auf Right Guard spielen sollte. Und eigentlich ist Ben Garland schon der Backup auf Right Guard, aber der sollte eigentlich, also der sollte dann Center spielen, weil wir keinen anderen Center hatten. Und es spielen gerade Colton McKiewicz, weil ich glaube, Tom Compton auch noch verletzt ist. Und rechts spielt auch ein großes Sorgenkind von uns. Mike McGlinchey ist da gestern auch wieder hin und her geschubst worden. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, beim einen Play von Kendrick Bourne kurz vor Schluss, da macht Bourne 35 Yards, da gibt es dann eine Holding-Penalty gegen McGlinchey. Statt des First Downs gibt es dann halt eine Strafe und wir hatten dann, glaube ich, 3.11 oder 4.11 oder sowas, haben es dann offensichtlich nicht geschafft, nochmal neue First Downs zu bekommen. Also wie gesagt, alles, was da in meinen Augen fernab dieser rechten Seite passiert, das ist schon, also das ist nicht nur, dass man sagt, ja, okay, das lassen wir mal so laufen und das wird schon besser dann mit der Zeit, ne? Und die spielen sich schon ein. Also da ist für mich ganz klar ein Punkt, wo man sagen muss, da muss man einen Fokus drauf legen in der Offseason, weil auch Mike McGlinchey, also ich habe ihm jetzt viel Zeit zugestanden und auch lange versucht, positive Aspekte seines Spiels zu finden. Er ist sicherlich ein hervorragender Runblocker. Das will ich ihm auch gar nicht nehmen und das ist wahrscheinlich auch für unser Scheme sehr, sehr wichtig. Aber was er als Passblocker da immer zeigt, jetzt Woche für Woche, ist es mindestens ein Play dabei, wo er auf dem Rücken liegt und, keine Ahnung, von irgendeinem Spieler gepancaked wird. Wahrscheinlich sind es die anderen Plays auch nicht so schlecht, ja, aber diese Plays stechen eben heraus und das erwarte ich einfach nicht von einem Franchise-Right-Tackle, der wahrscheinlich jetzt bald auch einen sehr, sehr teuren Vertrag haben möchte in dieser Liga. Und da muss man eben auch gucken, was macht man. Ich habe jetzt schon öfter gelesen, dass man ihn vielleicht auch auf Guard stellen könnte. Dann hast du halt wieder die Frage, okay, was mache ich auf Right-Tackle? Das ist... Ja, also da ist man wirklich in einer sehr, sehr misslichen Lage angekommen, weil man da aber auch die letzten Jahre halt relativ wenig gemacht hat. Ne? Wenn ihr euch erinnert, man hat da oft mit irgendwelchen Bridge-Spielern agiert. Ich glaube, Mike Person letztes Jahr war es. Jetzt eben Ben Garland, Tom Compton jetzt neu dazugekommen. Brandon Fusco fällt mir jetzt noch ein. Also das sind ja alles keine Langzeitlösungen gewesen. Und da müssen die 49ers wirklich gucken, dass sie da vielleicht ein bisschen mehr mal rein investieren in diese Positionsgruppe, weil da einfach zu viel Druck einfach über die Mitte kommt und die Quarterbacks einfach da viel zu wenig Zeit haben, dazu entkommen. Und dazu kommt eben einfach auch, dass wir da aktuell zwei Quarterbacks haben, die nicht so mobil sind. Mit Jimmy wären es dann drei, die da irgendwie diesem Inside-Pass-Rush entkommen können. Und deswegen weiß ich nicht, wie es euch geht, würde ich da auf jeden Fall ein großes Ausrufezeichen dran setzen in der Offseason.
Für mich sogar die größte Baustelle. Ich meine, wir haben viele Baustellen. Die einen sagen, wir müssen was unbedingt auf Cornerback tun, selbst wenn jetzt sogar noch Sherm nächstes Jahr nicht mehr spielen sollte. Quarterback, wie gerade besprochen. Aber für mich ganz klar die O-Line. Und du hast es gesagt, es wurde immer irgendwie improvisiert. Es wurde nie was gemacht. McClinchy ist, glaube ich, auch der Letzte, den wir gedraftet haben für die Positionsgruppe. Und ich weiß auch nicht, was da passiert ist mit ihm. Er sieht ja auch aus, als ob der, weiß nicht, der hat 30 Kilo abgenommen, habe ich das Gefühl. Und für mich halt, wie gesagt, der größte Need, den wir eigentlich haben, weil ich muss von da vorne an aufbauen, um auch dann meinen Quarterback besser schützen zu können. Und deswegen für mich wird es eine sehr spannende Preseason, weil wir auch und nicht vom Cap gerade so gesegnet sind. Ich bin echt gespannt. Also das könnte sehr interessant werden dieses Jahr.
Ja, ich glaube, das war auch dann so gut wie alles, was man zum Thema Offense sagen kann. Ich will da jetzt gar nicht noch so groß drauf eingehen, weil da halt auch zum Teil dann Spieler auf dem Feld standen gestern, auch auf Wide Receiver. River Crawcraft, glaube ich, und solche Leute. Also da werden wir, glaube ich, nächste Saison jetzt auch nicht so viel von sehen. Da will ich auch nicht allzu die großen Erwartungen oder so dran haben. Aber wie gesagt, beängstigend in Anführungsstrichen ist es halt schon, dass da zum Teil Spieler draufstehen in der O-Line, die so auch noch wahrscheinlich ein bisschen in den Zukunftsplanungen eine Rolle spielen. Und da ist so eine Leistung einfach nicht mehr so lange tragbar, wie man es meinen mag. Ich habe gerade mal geschaut übrigens, Mike McGlinchey, laut PFF ist es die beste Grade seiner Karriere. Also der hat bis jetzt eine 76,2 Grade insgesamt. Zugegeben aber auch die schlechteste Pass-Blocking-Grade. Also da ist er nur bei 59,6. Und ich weiß nicht, da kann man gerne diskutieren oder was auch immer. Aber ich glaube, im Kern wird man sagen müssen, dass eben die NFL mittlerweile einfach eine Passing-Liga geworden ist. Und wenn du da eben im Pass-Blocking so eklatante Mängel hast und bei Third Down da dauernd dein Quarterback entweder sackst oder durch Holding-Penalties da irgendwie das erschwerst, dann hast du einfach, ich will nicht sagen, nichts in der Liga zu suchen, um Gottes Willen, aber dann gehörst du definitiv nicht in die Konversation, irgendwie als Offensive Tackle irgendwie 15 Millionen oder so zu verdienen. So gut er im Run blocken mag, das kann man sich dann einfach nicht erlauben und das kommt dann eben auch noch da hinzu, wenn man so eine schwache Inside-O-Line hat, dann auch noch einen schwachen Tackle daneben, also irgendwo hört es dann auch auf. Wie gesagt, da könntest du, glaube ich, wirklich dann anfangen, irgendwann beim First Down zu punten. Wobei ich nicht ausschließen will, dass das gestern wahrscheinlich sogar noch geholfen hätte. Und damit kommen wir auch eigentlich schon zum nächsten Punkt oder beziehungsweise.
Ich würde aber gerne die Offense noch mit nach was Positivem abschließen, Lars, wenn du mir das gestattest. Und,
wenn dir da was auffällt, gerne.
Nee, also wir wissen, wie das Spiel gelaufen ist. Du hattest es auch in einem anderen Kontext schon erwähnt. Wir reden hier aber trotzdem noch über eine Situation, die im Kader vorherrscht, die uns trotzdem ermöglicht, dass wir bis zum wirklich letzten Viertel oder bis zum letzten Play immer noch mithalten. Und da muss man ja vielleicht doch an der einen oder anderen Stelle Kyle Shanahan zugestehen oder ihm das zumindest attestieren, dass er auch mit der zweiten und dritten Lösung es immer noch schafft, ein Team auf die Beine zu stellen, auch in der Offense, um trotzdem irgendwie mitzuhalten. Klar wird es wahrscheinlich gegen andere Teams anders aussehen, aber wir dürfen auch nicht vergessen, wir haben zwei Spiele in dieser Saison gegen die Rams gewonnen. Und ich weiß nicht, ob wirklich jeder andere Head Coach oder Offensive Coordinator das in der NFL auch so zustande bekommen würde. Und das sollte man auch anerkennen. Und das macht mir auch Mut für die nächste Saison, wenn wir dann vielleicht auch mal wieder über ganz andere Themen sprechen und nicht mehr in jeder Folge leider notgezwungen über Verletzungen oder über Zweit-, Dritt- oder teilweise Viertbesetzung sprechen müssen.
Ja, absolut, ne? Also das ist halt, das vergisst man halt auch immer schnell gerne, ne? Und ich habe da heute auch bei manchen auf die Bremse getreten, da ging es ja auch Thema Playcalling etc. Ich kann den Frust wirklich verstehen und man tendiert dann ja auch dazu, an jeder Stellschraube irgendwie auf einmal zu drehen, wenn es dann einmal nicht läuft, ne? Aber wie gesagt, also da irgendwie den Ansatz bei Kyle Shanahan oder so zu suchen, der macht sicherlich auch seine Fehler, niemand ist perfekt und manchmal muss ich auch wirklich die Calls kritisieren oder manchmal auch sein Zeitmanagement oder hast du nicht gesehen, aber ich finde vor allem gestern haben beide Coaches, also Shanahan als Head Coach, / Offensive Coordinator und Salah als Defensive Coordinator, eigentlich alles dafür getan, um die 49ers ja, auf die Siegerstraße zu bringen. Wenn dann einfach die Execution nicht da ist, ja, dann hilft auch der beste Coach nichts. Am Ende müssen immer noch die Spieler auf dem Feld performen und nicht die Coaches. Ich glaube, Shanahan hat sich das selber, glaube ich, auch ganz anders vorgestellt. Auch überhaupt die ganze Saison. Ich weiß nicht, wenn ihr da gestern die Grafiken gesehen habt, dann fängt es an mit dem Super Bowl Loss in 2020, dann die ganzen Verletzungen. Dann ist, glaube ich, wann war das in New York, wo noch dann das MRT kaputt gegangen ist da, das Mobile, und dann musste man noch umziehen. Also das ist absurd, diese solchen Saison, die 49ers haben. Und ich glaube, er ist da der Letzte, dem man da irgendwie einen Vorwurf machen kann. Und ich denke mal, diese Zahlen, die du eben auch erwähnt hattest, David, dass Nick Mullens, was die Total Yards angeht, in seinen ersten 15, jetzt sind es ja 16 Spiele, glaube ich, dass er da sehr gut dabei ist. Ich glaube, hinter Luck und Mahomes irgendwie die drittmeisten Yards oder so gemacht hat, was das angeht. Das hat auch, glaube ich, zum größten Teil mit Kyle Shanahan zu tun. Das muss man einfach so sagen. Natürlich will ich jetzt Mullens es nicht absprechen. Der muss es ja auch erstmal hinkriegen, die Bälle dann zu werfen oder so. Aber ich denke, von denen Dreien da oben ist er ja schon der mit davon profitiert, dass er Yards nach dem Catch hat, die seine Yardzahl nach oben treiben. Kann ich falsch liegen, aber ich gehe mal einfach davon aus, weil das System auch darauf ausgelegt ist. Und insgesamt spricht das natürlich schon alles für Kyle Shanahan, ne? Und auch, dass man jedes Spiel kompetitiv ist, dass sich das Team nicht aufsteckt, das ist ja was Gutes, ne? Und spricht dann insgesamt in meinen Augen auch definitiv für die Coaches und auch für die Spieler, ne? Also die verlieren ja auch nicht gerne, das muss man ja auch sagen. Also das macht ja niemand extra. Da reißen sich alle den Arsch auf und man spielt eben Football, um zu gewinnen. Und um da jetzt den Übergang vernünftig hinzukriegen. Die Defense, das muss man wirklich sagen, ich glaube, die hat gestern wirklich, ja, so gut wie alles dafür getan, um das Spiel zu gewinnen. Ich glaube, irgendwer von euch hat es schon gesagt, keinen Touchdown zugelassen. Das war, ich glaube, eine der besten Leistungen der 49ers-Defenses, die man seit jeher gesehen hat. Also das ist, glaube ich, schon ziemlich lange her, dass die 49ers wirklich so eine gute Leistung gezeigt haben. Ich glaube, sowohl bei Net Pass Yards als auch bei Net Rush Yards haben die 49ers die Washington bzw. das Washington Football Team bei unter 100 Yards gehalten. Average Yard per Play war irgendwie bei unter 3. Also besser kannst du es nicht spielen. Besser kannst du es wirklich nicht spielen. Mir fällt da jetzt wirklich wenig ein. Und trotzdem verlierst du das Spiel. Ich weiß nicht, um das Ganze vielleicht mal positiv abzuschließen. Wir reden ja noch ein bisschen länger jetzt über die Defense, glaube ich. Aber Thorsten, wer ist da für dich positiv noch herausgestochen? Also das war schon eine Leistung, die mal wieder Mut gemacht hat, oder?
Ja, vor allen Dingen, wenn wir letzte Woche das Spiel sehen, wo wir alle so ein bisschen erschrocken waren, dass die Defense halt nicht so abgeliefert hat, muss ich sagen, das war gestern einfach brutal. Vom ersten Play an bis zum letzten Play eigentlich waren sie voll da. Und ich habe da jetzt eigentlich keinen, den ich jetzt besonders hervorheben möchte. Weil es funktionierte alles. Selbst als Warner hinterher raus war, hat man es eigentlich gar nicht so gemerkt. Vielleicht, weil es auch nicht sein bestes Spiel war. Ich weiß jetzt nicht, die Stats, die du da bist du der Fachmann drin. Egal wo, Verrett war wieder sehr gut, fand ich. Hatte ja auch eine Interception gefangen. Es passte eigentlich alles, ne? Und ich hatte heute irgendwo gelesen, irgendwie die beste Defense von Washington war unsere Offense. Also klar haben die eine starke Defense gehabt, aber wir standen dann in nichts hinterher, muss ich sagen. Und du hast es gerade angesprochen, die Average Yards per Play waren 3,1 und das ist das Beste, was je unter Shanahan gespielt worden ist. Also das sagt, glaube ich, alles. Und wenn du die nackten Zahlen siehst, dann kannst du eigentlich so ein Spiel auch gar nicht verlieren. Also eigentlich nicht. Eigentlich kommt der Gegner gar nicht zu Punkten. Ja, aber wir wissen, dass es anders ausgegangen ist. Ich muss sagen, gute Leistung vom Defense-Coordinator, von allen, die da hinten gestanden haben oder die in der Defense gearbeitet haben. Mehr kann man dazu eigentlich in meinen Augen gar nicht sagen.
Ja, und das steht halt dann im kompletten Gegensatz zur Offense, weil ne, wir, uns ist ja auch allen bekannt, wer da in der Defense gerade alles fehlt. Gestern bei den Inactives waren ja dann auch DJ Jones, Kwon Williams und Mosley war ja auch wieder nicht mit am Start. Kevin Givens ist Vater geworden die Woche, war deswegen auch nicht am Start. So. Also ich würde da vielleicht zwei Personen, die mir aufgefallen waren, dass Greenlaw wieder gute Plays hatte, die auch wichtig waren. Ich erinnere mich da quasi an der eigenen Endzone dran, dass er da einen First Down verhindert hatte. Und auch Ward fand ich ziemlich gut gestern. Hätte es natürlich noch krönen können, hätte er den richtig gepickt. Der ist ja leider zumindest im Booth Review rausgekommen, dass er doch den Rasen berührt hat. Da wäre das Spiel vielleicht auch nochmal anders ausgegangen, weil wir dann direkt mit einer Red Zone Possession gestartet wären. Aber ich denke auch, da sollten wir jetzt nicht zu tief ins Detail reingehen. Das war eine super Leistung, was er da immer wieder aus seinem Team herausholt hinten. Die sind top motiviert, man sieht es immer, ne, das ist ja auch seine Art und Weise und dafür lieben wir ihn ja auch, wie er die Leute dann abklatscht, jeden Einzelnen auf den Helm haut, wenn sie vom Spielfeld kommen, wenn sie wieder gut performt haben. Also da scheint alles zu stimmen. Und dann stellt euch mal vor, wenn die Leute am Start wären, die da jetzt noch zumindest vom Namen her und auch natürlich die wir brauchen, fehlen, wenn die wieder am Start sind, wie das Ganze dann eventuell wieder aussieht. Dann sprechen wir dann nochmal über andere Spiele. Und wir müssen jetzt halt gucken, was mit Fred Warner passiert. Jetzt zur Podcast-Aufnahme ist leider noch kein Ergebnis vom MRT bereit, weil wir sind ja gerade in den Morgenstunden in San Francisco, beziehungsweise wir sind ja jetzt nicht in San Francisco, sondern in Arizona. Da müssen wir mal gucken, was dabei rumkommt. Und da muss auch einfach die Devise jetzt, glaube ich, sein, sofern da irgendwas im Spiel sein sollte, lieber jetzt die letzten drei Spiele schützen und darauf verzichten, dass er spielt, dass er wenigstens dann in der kommenden Saison und in der Offseason halt richtig fit ist. Nicht, dass gleiche Fehler gemacht werden wie bei anderen Spielern, dass sie wieder zu verfrüht aufs Spielfeld kommen und sich dann eventuell durch Folgeverletzungen oder die Verletzung dann sich quasi breit tritt oder im schlimmsten Fall halt sich sogar wirklich verschlimmert.
Ja, gerade jetzt, wo man eigentlich sagen kann, dass es jetzt auch wohl vorbei ist mit den Hoffnungen für die Playoffs. Auch wenn es noch theoretisch möglich ist, bla bla bla. Jetzt denke ich auch, dass man da jetzt die Spieler schonen sollte und nicht irgendwelche verfrühten Aktionen, weil die Spieler wollen alle spielen. Die sagen auch dem Arzt, ich bin fit und es ist alles super, aber man sollte da doch jetzt wirklich mal gucken. Komm, ruh dich aus, schon dich und dann fangen wir nächstes Jahr neu an. Wo wir gerade beim Positiven sind, mir fällt noch einer vom Special Team ein. Und es ist nicht Lars, sein Lieblingsspieler, unser Panther, sondern unser Longsnapper. Der hat doch wunderbar noch den Ball kurz vor der Linie gefangen. Tabor Pepper heißt der jetzt. Das war doch eine schöne Aktion, fand ich. Das sah noch richtig gut aus und war noch mal was Positives. Das wollte ich nur noch mal erwähnen.
Das ist übrigens auch ein sehr witziger Typ. Also da empfehle ich jedem mal, den Twitter-Account zu followen. Ist ein guter Mann. Also ist low-key auch ein guter Comedy-Account. Der macht das schon ganz gut. Da gibt es auch viel Special-Team-Content, also Long-Snapper-Content oder was auch immer. Auf Instagram, glaube ich, auch unterwegs. @TaborSnapping, also ist ein ziemlich witziger Typ, was ich da bis jetzt wahrgenommen habe. Gefällt mir bis jetzt ganz gut, hat auch noch keinen Snap daneben gesetzt, wie es bei Kyle Nelson am Ende war. Bin ich mal gespannt. Nein, ist ja ein ganz schöner Aspekt gewesen, muss man ja sagen. Das war auch ein gutes Play, endlich mal auch von unserem Panther. Du hast es angesprochen, mit Wischnowski, da habe ich, also ich weiß nicht, ob es jetzt einfach daran liegt, dass ich da immer ein bisschen genauer drauf gucke, einfach weil, ich meine, lass es am Ende mein Problem sein, aber wenn halt ein Panther in der vierten Runde des Drafts genommen wird und ein Front Office wirklich meint, wir haben in der vierten Runde keinen Bedarf, jetzt jemanden zu nehmen auf einer anderen Position, keine Ahnung, ob es jetzt noch ein O-Liner ist vielleicht oder noch ein noch ein Defensive Back mehr, der vielleicht auch im Special Team Gunner machen kann oder was weiß ich. Wenn du dann wirklich einen Panther nimmst, dann muss dieser Panther für mich auch einfach wirklich so gut sein und diesen Status rechtfertigen. Das Los hat, also er ist ja kein schlechter Panther, ne, um Gottes Willen. Aber wenn ich dann sehe, dass das andere Panther, ich glaube, der Panther von den Redskins musste, seinen ersten Panther war fast direkt gleich 60 Yards weit. Und der von Wisnowski war dann irgendwie so bei 45, 46 Yards und wurde noch returned und dementsprechend war der Net Yard Gain mal wieder ja, verschwindend gering. Und ich will da jetzt gar kein großes Fass aufmachen. Ich denke, die 49ers werden da auch kein großes Problem sehen. Für mich ist es einfach so, wenn du halt wirklich einen Panther so früh draftest, dann tut es mir leid. Ich weiß nicht, da habe ich selber irgendwie den Anspruch dann, dass das irgendwie besser aussieht. Wobei ich schaue gerade, tatsächlich hat er diese Saison den siebtbesten Average. Das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Ich glaube, letzte Saison lag er da relativ weit im Mittelfeld. Deswegen, wie gesagt, das ist Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber ich glaube, ihr versteht zumindest meinen Punkt dabei. Deswegen will ich das auch eigentlich dabei belassen und gar nicht mehr so viel zu sagen.
Ja gut, und wenn wir uns vor allen Dingen auch angucken, was andere Special Teams gerade so in der NFL performen, also jetzt, wenn ich mal in Richtung der Kicker vor allen Dingen gucke, was da für katastrophale Zustände in manchen Teams, wenn ich mir die Vikings angucke, gerade vorherrschen. Und das ist mir in den letzten Wochen eigentlich beim Red Zone schauen halt schon aufgefallen, dass wir da schon auf jeden Fall auf Nummer sicher sind mit Robbie Gould. Und ne, ich kann das da absolut nachvollziehen. Ich achte da nicht so genau drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Fall, mir ist nicht aufgefallen, dass er jetzt komplett scheiße, die irgendwie viel zu kurz macht oder dass sie dann einfach zu return sind. Aber so ein Team wie die Minnesota Vikings, wenn die einen vernünftigen Kicker alleine hätten, da würden die einen komplett anderen Rekord haben. Die haben ja die viertbeste Offensive gerade in der NFL und die stehen halt genau wegen solchen Gründen halt, sind die auch quasi auf unserem Niveau nicht mal in der Wildcard-Round drin, sondern in der Hand. Die könnten viel weiter oben sein, würden sie diese einfachen Punkte machen. So, ne? Und uns ist ja allen bewusst, was ein guter Kicker im Endeffekt ausmacht. Also wir müssen uns ja nur angucken, die NFL quasi Stats, wer die meisten Punkte in der NFL je erzielt hat. Ich glaube, von den ersten 30 Plätzen sind über 20 Kicker mit dabei.
Ja, wie gesagt, war einfach nur so ein Punkt. Ich sehe gerade auch vom Net Average, also es ist völlig im Rahmen, ist sogar leicht überdurchschnittlich, deswegen denke ich, dass das einfach so ein Phänomen ist, dass man da halt, wenn dann mal ein Punt nicht so kommt, wie man meint, also dass der dann nur in Anführungsstrichen H30 oder so runterkommt, dass man dann da eben ein bisschen noch genauer und strenger drauf guckt und die ganzen guten Punts dann, die ja auch tatsächlich dabei sind, das muss man ja auch mal sagen, dass man die dann so ein bisschen unter den Teppich kehrt. Deswegen, da glaube ich, das wird uns weiter begleiten. Ich denke, jedes Mal, wenn Mitch Wischnowski einen schlechten Punt macht, dann wird eben die Karte gezogen, dass er ein Viertrunden-Pick war und das hätte besser laufen müssen. Und solange er gute Punts macht, wird eben gesagt, ja, das erwartest du eben auch von einem Viertrunden-Panther. So, ne? Also es ist natürlich ein schweres Los, das er zieht, für das kann er nichts. Deswegen werde ich mich auch versuchen, da zurückzuhalten. Auch wenn das natürlich... ja, es ist halt einfach so. Ne? Es ist halt so, wenn es nicht läuft, so dann, das hatten wir ja eben schon das Phänomen, wenn es nicht läuft, dann versuchst du wirklich jede Stellschraube. Dann muss wirklich jeder dran glauben. Aber wie gesagt, ich glaube, das können wir ein für alle mal festhalten, dass das eigentlich ja wirklich ein Punkt ist, wo man nicht so ausführlich drüber reden muss und die 49ers da, glaube ich, wirklich andere Probleme haben, über die man sprechen sollte. Ja, aber wahrscheinlich habe ich jetzt gejinxt und nächste Woche dann macht er wahrscheinlich 3 Punts an die 1 und dann ist das auch erledigt. Würde ich gerne sehen. Beziehungsweise, nee, 3-mal punten muss er gar nicht. Aber okay. Ja, das zu dem Spiel. Ich weiß nicht, wenn ihr noch was habt, könnt ihr das gerne einwerfen. Ich hätte zumindest noch vielleicht einen kurzen Ansatzpunkt für eine kurze Diskussion. Und zwar, ich will das jetzt gar nicht vorwegnehmen von der Preview, das geht mir eher um so eine grundsätzliche Frage, die gestern auch ein bisschen aufgekocht ist, mit ein paar Leuten, mit denen ich geschrieben habe. Wie seht ihr das? Die 49ers jetzt stehen bei 5-8, haben jetzt noch 3 Spiele. Und in meinen Augen wissen wir, was wir an dem Team haben. Wir wissen aufgrund der ganzen Verletzten um unsere Lage. Wir wissen, dass Nick Mullens nicht der Quarterback ist, mit dem wir in die Zukunft gehen werden. Wir wissen, dass er auch wahrscheinlich nicht der Top-Backup der Liga ist mittlerweile. Und Ich frage mich einfach, welchen Wert hat es, wenn die 49ers jetzt noch, sagen wir mal, zwei der drei letzten Spiele gewinnen, mit 7-9 dann aus der Saison gehen und dann vielleicht, sage ich mal, an Platz 13 picken, statt an Platz 8, meinetwegen, ist jetzt alles nur hypothetisch, sollte man die letzten drei Spiele verlieren. Ich weiß, die Spieler werden den Teufel tun, um freiwillig zu verlieren, die Coaches werden den Teufel tun, da irgendwie so zu coachen, als könntest du da eingreifen. Aber mich würde mal eure Meinung interessieren, jetzt allein aus der Fansicht, was verleitet euch, jetzt mal abgesehen von der Rivalität zu Dallas, beispielsweise nächste Woche dann tatsächlich dazu zu sagen, okay, ich gucke dieses Spiel und nach dem Spiel bin ich wirklich froh, dass die 49ers heute gewonnen haben. Wir stehen dann bei 6-8 und in meinen Augen ist es dann so, okay, wir haben gegen ein Team gewonnen, das ebenfalls einen Backup-Quarterback hat, das bei dann, ich glaube, 4-10 steht oder 4-9, ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Und die uns dann, glaube ich, nicht mehr kassieren können, was die Draft-Order angeht, beziehungsweise das ist dann so, dass wir nicht mehr vor den Cowboys picken könnten. Ich weiß nicht, wenn ihr meinen Punkt versteht, wie geht ihr das Spiel an? Also, weil ich sehe mich schon, das wird wahrscheinlich ein enges Spiel, am Ende gewinnen die 49ers und ich frage mich, okay, wofür ist dieser Sieg jetzt gut? Ich weiß nicht, da würde mir eure Herangehensweise einfach mal interessieren.
Da auf jeden Fall erstmal verstehen. Also wenn wir das einfach nur auf dem Papier skizzieren, ist es natürlich die Ausgangslage, wenn wir jetzt drei Spiele verlieren, dann stehen wir am Ende besser im Draft da. Dann haben wir nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch einen einfacheren Spielplan, als wir bekommen würden, wenn wir jetzt noch ein oder zwei Spiele gewinnen. Wir würden halt einfach daraus diese positiven Sachen ziehen. Ein dritter Punkt fällt mir jetzt eigentlich gar nicht ein. Also ich hatte zwar gerade noch einen, aber der fällt mir jetzt nicht mehr ein. So. Aber ich sehe das immer aus einer folgenden Perspektive. So. Ich habe auch jahrelang Sport gemacht. Ich bin ein ehrgeiziger Typ bei solchen Sachen. Man muss dann auch noch mit bedenken, wenn wir jetzt verlieren, also ne, gehen wir mal hypothetisch einfach davon aus, dass darauf spekuliert wird, nimmt man ja jetzt auch noch anderen Teams die Chance, quasi fair in die Playoffs zu kommen, weil man vielleicht jetzt bis Woche 14 so performt hat, wie man das wollte und ab Woche 15 macht man es jetzt halt nicht, ist halt den Teams vielleicht auch unfair gegenüber, gegen die wir vorher gespielt haben. Und dieser Fakt, über den wir in einer anderen Folge auch schon mal gesprochen haben, dass sich diese Verlierer-Mentalität, sage ich es jetzt mal so, natürlich ist es jetzt bei uns nicht so wie bei den Jets, die noch keinen einzigen Sieg diese Saison eingefahren haben. Aber sowas macht sich ja dann doch irgendwie in der Philosophie bemerkbar. Wenn wir jetzt vier Spiele in Folge, die letzten vier Spiele verlieren, dann hat das schon irgendwie auch einen Anreiz, wie geht man dann in der Offseason damit um. So. Und wenn jetzt nochmal einzelne Spieler, Mannschaftsteile oder das Special Team oder die Offense, unser Sorgenkind, dann doch nochmal ein, zwei Spiele gut performt und ein, zwei Leute auch wieder zurückkommen und sich eine Sicherheit holen, dann kann das viel, viel positiver für die kommende Saison sein, als der reine Fakt, dass wir dann vielleicht drei, vier Plätze weiter oben draften oder vielleicht ein leichteres, vermeintliches Spiel in der kommenden Saison haben. Also ich plädiere da absolut dafür, erstens im Sinne des fairen Sportsgeistes, aber auch einfach, ist eine Kopfsache und eine Mentalitätsfrage, wie man dann an diese Dinge rangeht. Und deswegen freue ich mich auf das Spiel am kommenden Sonntag, weil ich auch einen guten Kumpel habe, der Dallas Cowboys Anhänger ist und alleine irgendwie diesen Zwist mit ihm will ich mir dann halt nicht entgehen lassen, ihn dann darauf anzusprechen, wenn die 49ers dann auch gegen Andy Dalton und das jetzige Team gewonnen haben.
Ich glaube, so wie Lars schon sagte, kein Spieler, kein Coach verliert ein Spiel. Und jeder, der von uns Sport gemacht hat oder macht, der weiß, ich gehe nicht hin und will verlieren oder spiele wegen der Niederlage. Ich habe es schon oft genug auch geschrieben in den Gruppen oder so. Für mich gibt es auch dieses Tanken nicht, auch wenn es letzte Woche bei den Jets teilweise so aussah. Aber das gibt es nicht. Und aus Fansicht, ich weiß, was du meinst, Lars. Wenn ich nächste Woche vor dem Fernseher sitze und mir das Spiel angucke, hoffe ich, weil ich Fan bin, dass wir gewinnen. Weil ich würde mich nie davor setzen und sagen, hoffentlich verlieren wir. Also das weiß ich nicht, das kommt, glaube ich, gar nicht für mich in Frage, sowas. Aber wenn wir gewinnen sollten, ist natürlich dieser Beigeschmack, war vielleicht doch nicht so gut im Allgemeinen. Wenn wir verlieren würden, wäre es vielleicht nicht so tragisch wie die letzten Niederlagen, die wir jetzt kassiert haben in den vergangenen Wochen. Wo ich dann sagen könnte, okay, shit, wir haben verloren. Aber okay, im Endeffekt ist es nicht ganz so schlecht für unsere Draft-Position. Ja, aus Fansicht ist es schwierig, aber ich würde niemals sagen, ach komm, mir ist egal, wenn wir halt verlieren. Nee, wenn wir spielen, dann will ich eigentlich auch, dass sie gewinnen. Ob das jetzt immer gut ist zum Schluss, werden wir jetzt sehen in den nächsten 3 Wochen, aber ich kann nur als Fan sprechen und da will ich immer gewinnen. So wie
und das ich wohl. Sportler. Und das ist doch eine gute Herangehensweise, finde ich, was du gerade gesagt hast. Also wenn wir gewinnen, bin ich zufrieden und wenn wir verlieren, bin ich nicht sauer.
Ja, genau. So kann man
so, ich glaube, das fasst es zumindest jetzt, was die Perspektive für diese Saison unter diesen Umständen angeht, ganz gut zusammen.
Ja, genau. Wie ist denn deine Meinung, Lars? Jetzt hast du da schon die Frage gestellt. Wie siehst du das denn?
Ja, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen durchgeklungen. Also ich muss ehrlich sein, also ich hatte lange nicht mehr ein Spiel, wo ich wirklich gedacht habe, okay, vielleicht ist es am Ende wirklich besser, weil deswegen auch die Frage, weil es mich wirklich interessiert und ein bisschen rumtreibt, was für Gründe am Ende und also so fairer Sportsgeist und alles Mögliche, sehe ich alles ein, sind alles gute Punkte. Nur ich frage mich, also es geht jetzt wirklich explizit um dieses Cowboys-Spiel, die Rivalität da jetzt einfach mal außen vor gelassen. Das ist ein Spiel, eine Mannschaft ist 4-9 und die andere Mannschaft ist 5-8. Und beide spielen mit ihrem Backup-QB. Beide haben, okay, ich sag mal, die Cowboys haben noch eine Chance auf die Playoffs, aber eine sehr, sehr klitzekleine. Denen die vielleicht noch zu nehmen, das könnte vielleicht noch ganz schön sein, ja. Aber ansonsten muss ich da wirklich sagen, gibt es für mich sehr, sehr wenig Anreize, da wirklich zu sagen, okay, ich würde mich sehr, sehr über einen Win freuen. Und das ist einfach... Ich sag mal, sonst hatte ich auch mal den Punkt, okay, das hilft den jungen Spielern, das ist gut für die Mentalität, das ist, ja, hilft auch so dieser Kultur weiter. Aber da eben auch einfach mein Punkt, den ich am Anfang auch hatte, ist es wirklich so, dass es am Ende den Spielern so viel bringt? Also ich glaube halt, wenn nächste Saison die Mannschaft auf dem Feld steht, stehen da ganz andere Leute auf dem Feld höchstwahrscheinlich. Für uns spielen aktuell Spieler wie Dion Jordan, mir fallen jetzt gar nicht alle Namen ein, ja, aber Dion Jordan ist ja, glaube ich, so ein perfektes Beispiel. Das ist einfach so ein Rotationsspieler, den hast du von der Straße geholt. Der spielt sicherlich nicht mehr für eine Winning-Mentality, weil er nicht weiß, wie es sich anfühlt, zu gewinnen oder in einer Organisation zu spielen, die ja irgendwie da so eine gewisse Kultur etabliert hat. Der spielt dafür, um Geld zu verdienen und der spielt dafür, um nächstes Jahr nochmal in der NFL zu spielen. Und ich glaube, alle anderen fast, die man jetzt im Kader hat, die wissen ja, dass diese Mannschaft in der Konstellation in der Lage ist, den großen Wurf zu schaffen. Und ich sehe halt nicht unbedingt, dass es diesen positiven Effekt hätte, den sicherlich auf andere Mannschaften hat. Also wenn ich mir jetzt beispielsweise die Broncos angucke, jetzt diese Woche. Wenn die jetzt mit Drew Lock weiterhin solche Leistungen zeigen, wie gestern gegen die Panthers und jetzt die Saison beenden, dann mit 8-8 wäre es, glaube ich. Und Drew Lock jetzt dreimal hintereinander noch 3 Touchdowns auflegt und ein gutes Spiel macht. Darauf kannst du aufbauen. Das ist wirklich was, das nimmst du mit bis in die Offseason. Das ist ja das, was die 49ers auch hatten mit Garoppolo. Das lässt dich, glaube ich, wirklich hoffen. Aber wenn du jetzt wirklich mit Mullens, und wir sind uns, glaube ich, einig, dass das nicht unbedingt passieren wird, dass Mullens jetzt solche Zahlen auflegt und super duper uns bis in die, bis 3 Siege trägt und dann irgendwie wir 8-8 gehen. Ich glaube, wenn wir gewinnen, wird das eher so sein, dass es so Spiele sind wie gegen die Rams, wo du am Ende einfach ein bisschen mehr Glück auch hast als der Gegner, wo du dann auch trotzdem mit den gleichen Fragezeichen da bleibst. Und deswegen zweifle ich da an der Stelle so ein bisschen an diesen Auswirkungen, die es ja durchaus haben kann, wenn du am Ende der Saison noch einen kleinen Run hinlegst, auch wenn du es nicht mehr in die Playoffs schaffen kannst. Und deswegen tue ich mich da jetzt ausnahmsweise mit diesem Dallas-Spiel wirklich sehr schwer. Wenn ich danach an die Cardinals denke und an die Seahawks, da bin ich auch wieder bei eurem Punkt, sportlicher Ehrgeiz und so. Ich würde mich diebisch freuen, wenn wir den Cardinals oder wenn wir den Seahawks irgendwie die Playoffs versauen könnten oder den Seahawks meinetwegen den First Seed oder Second Seed oder was auch immer. Das ist irgendwie auch so ein Anreiz, der dabei ist. Aber ich muss wirklich sagen, dieses Spiel gegen die Cowboys, Das ist eins der ersten Spiele seit Jahren für mich, wo ich mich wirklich hinterfrage, was bringt uns an der Stelle wirklich jetzt einen Win? Und das hatte ich, glaube ich, ewig nicht mehr bis zu dem Spiel, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, gegen die Rams vor 3 Jahren mit Colin Kaepernick noch, mit Chip Kelly, wo wir dann durch eine Two-Point-Conversion 2 Sekunden vor Schluss noch das Spiel gewinnen. Der Jubel war grenzenlos. Ja, wir haben stattdessen dann, also wir haben nicht mehr an 1 gepickt dann, weil Cleveland auch gewonnen hat, in der Woche ausgerechnet. Cleveland ist 1-15 gegangen, wir sind durch das Spiel 2-14 gegangen. Hätten wir das Spiel verloren, wären wir auch 1-15 gegangen und hätten an 1 gepickt. Und hätten dann höchstwahrscheinlich Myles Garrett gekriegt. Klar, das ist jetzt alles sehr hypothetisch, aber in der Situation war es auch so. Wir hatten, klar war die Freude groß, ich habe mich auch an der Stelle sehr gefreut, dass wir gewonnen haben für kurze Zeit. Aber Realität war, dass 2 Wochen später der Headcoach weg war, der GM weg war und nahezu das gesamte Team, wie wir alle wissen, auch weg war. Und da hat man sich dann halt wirklich gefragt, wofür war jetzt dieser Win gut? Außer, dass sich erwachsene Männer mal gefreut haben, sehr doll und ja, am Ende dann wahrscheinlich 10 Leute vielleicht noch danach, wenn überhaupt, vielleicht waren es 5, bei den 49ers geblieben sind. Ich glaube halt nicht, dass das wirklich dann so viel ausgemacht hat. Und genau die Frage stelle ich mir halt jetzt vor dem Spiel auch wieder.
Aber Lars, das musst du so sehen, Sport ist einfach auch manchmal einfach was total Irrationales. Punkt.
Punkt. Ja, aber ich verstehe das auch. Ich verstehe dich da total, Lars. Aber trotzdem, wenn ich jetzt aus Fansicht spreche, dann muss ich sagen, ich gucke kein Spiel und hoffe, dass ich verliere oder mein Team verliert. Es ist schwierig, es ist echt schwierig. Es macht keinen Sinn, wenn wir jetzt gewinnen würden eigentlich. Aber das sage ich jetzt und das würde ich auch nach dem Spiel sagen. Aber wenn das Spiel losgeht, sitze ich davor und hoffe, dass wir nicht verlieren, sagen wir es so. Und du hast gerade gesagt, das Spiel angesprochen damals war ja das letzte Spiel gegen die Rams, was wir da kurz vor Schluss gewonnen haben. Es hat ja doch was Positives. Also der GM wurde anschließend entlassen. Das fand ich jetzt nicht so tragisch. Aber ich sage auch, es ist schwierig, aber ich persönlich als Fan will nicht verlieren. Auch wenn ich weiß, dass es blöd ist, aber ich kenne mich halt, ich sitze dann davor und sage, wie ich es vorhin gesagt habe, wenn wir dann verloren haben, sage ich, na gut, ist halt so, ist jetzt nicht schlimm. Aber erstmal will ich nicht verlieren. Das ist meine Meinung dazu. Aus Fansicht, ne?
Ja, aber klar. Also, das glaube ich jetzt ein bisschen zu kurz gekommen. Das sind halt so die Gedanken, die mich umtreiben, ne? Ich sitze natürlich dann auch wieder Sonntag vorm Fernseher und also ich sitze ja nicht davor und freue mich dann irgendwie, wenn wir eine Interception werfen oder sage so, ja, jetzt wieder ein 3-and-out, ne? Also, das wird nicht passieren. Ich werde auch dann mich freuen, wenn wir gewinnen und ich habe dann auch Freude daran, danach den Podcast über aufzunehmen, wenn wir hoffentlich einen Sieg holen, nicht so wie Washington gestern, weil das macht dann, glaube ich, nicht so viel Spaß, sich über so einen Sieg zu freuen. Weil du dann auch nicht so viel Positives hast, außer die Defense, über die du reden kannst. Nein, Spaß beiseite. Also es ist ja so, wie ihr sagt, ne, also wenn man Fan ist und so, ich würde jetzt auch nie mich wirklich freuen, wenn mein Team verliert. Ich finde eure Herangehensweise oder von dir, Thorsten, schon ganz gut zu sagen, ja gut, wenn du verlierst, dann ist es halt so. Andererseits weißt du auch nie vorher, ne, wie kommt so ein Loss zustande. Dann vielleicht verlierst du, weil, keine Ahnung, sonst was passiert, weil einer deiner größten Leistungsträger sich verletzt oder weil er irgendwelche Fehler macht, die du so nicht gesehen hast oder du dann auf einmal eine ganz andere Meinung hast von dem Spieler. Da kann ja sonst was passieren, wie so ein Loss zustande kommt. Deswegen vom Fernseher zu sitzen und zu hoffen, dass mein Team verliert, um Gottes Willen. Aber ich wollte einfach nur einmal den Punkt klar machen, dass es mir vor allem jetzt bei diesem Spiel und mit der Ausgangslage, wie gesagt, ne, Dallas 4-9, Backup Quarterback. Stadion ist noch leer sogar, meine ich, oder ich weiß nicht, ob in Dallas Fans sind, aber also die Atmosphäre, die du hast bei einem Dallas gegen Niners Game, ist jetzt auch nicht so da. Das sind alles so Aspekte, die mich da so ein bisschen nachdenklich machen. Aber definitiv eure Punkte finde ich da sehr, sehr gut. Die haben mir auch ja doch ein bisschen geholfen, da noch ein bisschen rationaler drauf zu gucken, definitiv. Und nein, am Ende hoffe ich natürlich, dass die 49ers auch gewinnen. Wobei immer der Gedanke bleibt, dann sitzt du im April da, beispielsweise wieder nur hypothetisch, die Cowboys picken an 6 oder so und wir picken an 11 und dann denkst du dir wieder, ja, was wäre gewesen, ne? Hätten wir das Spiel verloren. Aber wie gesagt, das ist halt dann am Ende immer so eine leidige Diskussion und auch sind das irgendwie auch verschwendete Gedanken dann irgendwo, weil so kannst du halt dann irgendwann nicht mehr denken. Eigentlich schon nach 2 Wochen nicht, weil dann so viele Dinge immer einfach da reinspielen, mit Variablen mit da reinkommen, die solche Vergleiche eigentlich irgendwie sehr abstrus wirken lassen. Deswegen denke ich, war das jetzt, glaube ich, mal ganz gut, dass wir drüber geredet haben. Aber im Endeffekt sind wir uns ja auch einig, ne? Also wenn die 49ers gewinnen, dann freuen wir uns alle. Und sollten sie jetzt doch mal verlieren, was ich ja wie gesagt nicht hoffe, dann kann man zumindest noch einen positiven Aspekt abgewinnen.
Genau, und es sind ja auch viele, denke ich, im Niner Empire, die da genauso denken wie du, beziehungsweise sich einfach die Gedanken machen. Und die Diskussion um Spiele verlieren oder nicht am Ende einer Saison, die gibt es ja nun auch wahrscheinlich schon seit Beginn der NFL. Und das macht den Sport ja auch im Endeffekt aus, dass man sich über so eine Dinge austauschen kann und auch mal aufregen kann. Und dann hätte man auch keine Grundlage dafür, sich über den Panther in der vierten Runde dann auszutauschen.
Ja, genau. Und wir können uns jetzt alle schon mal auf den Draft vorbereiten und ein bisschen Videos schauen, was denn da so auf uns zukommt, wo wir denn rauskommen. Und daher gibt es jetzt demnächst genug Gesprächsstoff, glaube ich. Im Moment, glaube ich, sind wir an Position 13, meine ich heute, hätte ich heute gelesen. Aber da ändert sich ja auch noch was. Natürlich kommt es auch darauf an, wie das Dallas-Spiel ausgeht. Aber ich denke, jetzt können wir alle so ein bisschen entspannter aussehen. Das hat auch einen Vorteil.
Dazu vielleicht noch ganz kurz, das ist auch wieder typisch 2020, ne? Da werden wir dann im Draft dafür bestraft, dass wir auch dann einfach mit einem der schwersten Spielpläne haben. Ich glaube, wir haben bis jetzt irgendwie Strength of Schedule ist deutlich über 0,5, 0,5,6 oder sowas, glaube ich sogar. Weil im Draft ist es ja so, je einfacher dein Spielplan war, desto schlechter hast du ja performt. Also wenn jetzt ein Team den gleichen Rekord hat wie wir, also jetzt sagen wir mal, wir kommen raus bei 6-10 und hatten den schwereren Spielplan als meinetwegen am Ende die Cowboys, die auch 6-10 stehen, dann picken die Cowboys vor uns in Runde 1, weil die ja quasi den einfacheren Spielplan hatten und dementsprechend noch schlechter performt haben als wir, dementsprechend früher picken. Das heißt, wir haben einen Nachteil sogar noch dadurch, dass wir ohnehin schon den schwereren Spielplan hatten. So, das ist auch wieder so eine Sache, da kann man da wahrscheinlich auch nur drüber schmunzeln. Im schlimmsten Fall stehst du da mit 3 oder 4 Teams, 6-10 und das eine Team pickt dann an 8 und das andere irgendwie an 11 oder so. Alles schon gesehen und ja, wir sind auf einem guten Weg dahin, dass wir dieses Los dann auch mal wieder ziehen. Ja, aber da kann man sich dann drüber ärgern, wenn es soweit ist. Jetzt erstmal abwarten, würde ich sagen. Und ja, schauen, was die letzten 3 Spiele bringen. Von unserer Seite gibt es dann natürlich auch wieder eine Preview. Kann sein, dass die ein bisschen später kommt. Ich glaube, Aufnahmetermin war Donnerstag, wenn ich mich nicht täusche, mit den Gästen aus dem Cowboys-Lager. Und ja, dann bin ich mal gespannt, wie die Woche verläuft. Ist ja noch ein bisschen hin, bis dann tatsächlich die Entscheidung gefallen ist, ob die 49ers wirklich in die Playoffs kommen könnten noch oder nicht. Also ich glaube ja, hypothetisch ist es noch möglich, wenn die Cardinals jetzt verlieren sollten und wir dann, aber wie gesagt, da will ich jetzt gar nicht von anfangen, da können wir drüber reden, wenn es soweit ist. Wir haben uns jetzt, glaube ich, Woche für Woche da an irgendeinen Strohhalm geklammert und gesagt, jo, wir könnten noch, wir konnten noch, wir könnten noch. Ich glaube, so langsam sollte es das gewesen sein.
Und wir können nicht und schon wieder eine Folge Quit Play in Games with My Heart nennen, ne?
Richtig, genau. Da hatten wir uns eigentlich schon verabschiedet und dann bleiben wir dabei auch. Wie gesagt, wenn es anders kommt, dann werdet ihr es mitbekommen und wir werden uns entschuldigen und was auch immer. Dann ist Zeit, darüber zu reden und dann werden wir es auch machen. Ja, gut, das war jetzt auch schon wieder zumindest am Ende eine relativ doch lange und auch aber für mich doch durchaus interessante Diskussion. Ich weiß nicht, ich denke, das hat auch sicherlich einigen Leuten nochmal ja, Anhaltspunkte gegeben, wie man die letzten Spiele dann doch begleiten kann. Ich weiß nicht, bei mir ist es zumindest immer so gewesen. Ich meine, man hat jetzt ja schon die ein oder andere Losing Season leider mitgemacht. Keine Ahnung, ich habe mir immer ein paar Spieler rausgesucht, auf die ich dann speziell geachtet habe, bei denen man sich irgendwie besonders gefreut hat, wenn die dann performt haben. Meistens waren es irgendwelche Rookies. Ich weiß nicht, Brandon Ayuk zum Beispiel könnte man sich da jetzt raussuchen. Da habe ich immer geguckt, was könnten die noch erreichen so in der Saison. Ne? Keine Ahnung, bei Ayuk 1000 Yards sind jetzt, glaube ich, vermessen so als Ziel. Aber ja, das ist ja dann jedem selbst überlassen, da reinzugehen. Ich denke, wir sollten froh sein, dass wir noch 3 Spiele haben, die wir gucken dürfen. Dann ist es ja auch leider lang genug wieder hin, bis es weitergeht. Aber denke, wir kriegen es dann noch hin, dass wir die letzten 3 Spiele noch irgendwie genießen können. So scheiße die Saison auch läuft oder lief. Und ja, Das war es dann auch von meiner bzw. unserer Seite. Ich glaube, David hatte noch ein, zwei Worte bezüglich des Instagram-Kanals. Und ich bedanke mich dann bei euch auf jeden Fall und wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Abend. Ist ja wieder doch ein bisschen länger geworden. Und dann bis zum nächsten Mal. Erstmal, Thorsten, danke, dass du dabei warst. Warst jetzt, glaube ich, auch schon länger nicht mehr bei einer Review dabei, meine ich.
Das ist richtig. Ich war da mehr bei den Previews in letzter Zeit dabei oder wenn dann dabei. Ja, hat auf jeden Fall mal wieder Spaß gemacht. Und mal auch mal nach dem Spiel zu sprechen. Ja, ich wünsche euch auch allen einen schönen Abend, guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem, wann und wo ihr den Podcast hört. Ja, und sage dann bis bald mal wieder. Ciao, ciao.
Ja, auch von meiner Seite natürlich. Ich finde, es wird jetzt durch die Spiele dann auch wirklich immer klarer, in welcher Situation wir uns befinden. Und wir schauen ja auch immer und wollen euch vermitteln, wo dann die größten Needs dann wahrscheinlich auch gerade sind. Auch wenn ihr die natürlich im größten Teil auch von alleine seht. Das ist natürlich völlig klar. Aber wir wollen mit der Diskussion dazu beitragen, dass wir für die Offseason gewappnet sind für die Diskussionen, die dann aufkommen werden und die Entscheidungen, die getroffen werden. Und Lars hat es gerade angesprochen. Wir haben eine Neuerung jetzt gerade durchgeführt im Niner Empire Germany. Wir haben die Instagram-Seite neu gelauncht quasi, mit einem neuen Design verfrachtet. Ihr habt ja auch schon zurückgemeldet, dass ihr das ganz in Ordnung findet, so wie das jetzt aussieht. Wir versuchen euch da mit Content zu versorgen, das aber auch schön aufzubereiten für euch. Also noch mehr, als wir das in der Vergangenheit getan haben. Und ihr erreicht die Instagram-Seite unter dem Namen quasi 49ers Empire GER oder ihr sucht einfach generell nach Niner Empire Germany bei Instagram und dann könnt ihr ja mal einfach gucken, ob euch das neue Design gefällt oder nicht. Und ich wünsche auch, egal wo ihr euch gerade befindet und zu welcher Tageszeit ihr diesen Podcast hört, einen angenehmen weiteren Tagesverlauf und wir hören voneinander.
Jo, das war's dann auch von mir. Euch auch allen eine schöne Woche. Lasst euch nicht unterkriegen, so schwer es ist aktuell. Deswegen stay faithful. Go Niners. Macht's gut. Ciao.
It's an empire, not a nation.